frei für die Poesieboten.
Herzlich willkommen und grüß Gott zu einer Lora München Radiosendung vom Poesieboten e.V. Am Mikrofon begrüßt Sie eure Chris Urey. Urey mit Y am Schluss. Später gibt es auch einen Podcast dieser Sendung zum Nachhören. Heute gibt es eine Mischung aus Schnipselpoesie aus dem Interimsquartier der Villa Stuck, weihnachtlichen von unserer Zauberblume, tiefgründige Aphorismen und Kurzgedichte. Hören Sie, hört ihr Werke von dem tiefsinnigen Lyriker Pascal Hilgendorf, Renate Eggenreich, Astrid Schirina Schaper, Brigitte Obermeier alias Zauberblume sowie Chris Urey. Der Teddybär Kuschelmax unserer Zauberblume verbreitet weihnachtliche Stimmung. Er musste doch tatsächlich in die Klinik. Wird doch hoffentlich alles gut ausgehen? Im August 24 wurde dem dieses Jahr verstorbene Lyriker Hans Karl Fischer die letzte Ehre erwiesen. Die Musik wurde freundlicherweise von musicfox.com zur Verfügung gestellt. Los geht's mit der Schnipselpoesie aus dem Interimsquartier der Villa Stuck im Oktober 24 in München. Pascal Hilgendorf, Renate Eggenreich, Brigitte Obermeier alias Zauberblume, Astrid Schirina Schaper und Chris Urey haben um die Wette geschnippelt. Allerlei Rationales und Irrationales wurde dann an die Litfaßsäule der Poesieboten gekleistert und auf der Gehsteigbühne vorgetragen, wobei auch interessante junge Leute vorbeikamen.
Die Art, wie du jetzt alles schaffst, in deinen vier Wänden, liegt in deinen Händen. Eine Karriere wie ein Lebenskünstler mit einer gewissen Magie zwischen Kunst und Gemütlichkeit, stiller Aufmarsch, scheint mir ganz gut gelungen, der Kunstbetrieb. Arbeiten in Wert von Millionen Dollar verscherbelt, ein Tabubruch.
Überraschung, Geheimtipp. Multiaktiv, virtuos im Überfluss, voller Augenlust, zu teuer und zu abstrakt. Vordergründig, trivial und spekulativ. Die Lage ist normal aus der neuen Welt. Retro. Augen zu, das Ende der Moderne. Die Zukunft ist da. Umarmung im mystischen Land. Mit Winterwonnen. Kulttour, Reiselust, attraktiv, funkelnd und sprühend.
Ihre Zukunft ohne Sorgen. So ein Päckchen Sicherheit. Ein Kinderspiel. Eine bayerische Ente. Und das Bier stellen wir am Kopf. Und dann falsch parken. Das ist zu beachten bei den Schneckenhäusern.
Wenn der Wind zum Herbst flüstert, brauche ich den Wind. Wer hat das geschrieben?
Jemand Deutsch. Steht meistens drunter, das ist vom Enkantex. Wir kleben jetzt gerade diese
Collage,
damit die Poesie in die Welt hinaus. Wie heißt der auch?
Charlie D'Amelio.
Magst du was draufschreiben?
Ganz groß.
Ja, gerne.
Groß. Wir wollen zusammen unterschreiben, komm. Ich will noch ein S für meinen anderen Mann.
So, wir haben jetzt hier die Charlie, eine Passantin, die ist jetzt gerade vorbeigekommen. Charlie, hast du schon mal was von der Poesieboten-Litfaßsäule gehört?
Ja, heute.
Und wie findest du die Säule?
Wunderbar, auch die Menschen hier sehr, sehr, sehr gut.
Und dichtest du selber auch oder nicht?
Ja, klar. Mein Name auf TikTok ist Charlie D'Amelio.
Du kannst auch noch was sagen, wenn du willst oder nicht?
Das ist die Vanessa.
Vanessa?
Ja, hallo, mein Name ist Vanessa.
Und wie findest du die Poesie-Litfaßsäule?
Ich finde sie auch ganz toll. Es sind sehr schöne Gedichte dabei.
Der Marco, was fällt dir dazu ein zu der Poesie-Litfaßsäule?
Wunderbar, richtig schön.
Und dichtest du selber auch oder nicht?
Ab und zu, aber über ChatGPT.
Was, über ChatGPT?
Ja, das schreibt mir immer
das,
so
Das macht Gedichte. Aber die künstliche Intelligenz, du musst doch selber gar nichts machen.
Aber
oder?
Das macht unsere Beziehung immer stärker, weil dann schreibe ich so schöne Liebesbriefe. Mhm.
So. Sie sind wunderschön alle. Verlieren Sie Ihr Lächeln nicht. Viel Spaß noch.
Für Rauchbewusste. Getestet. Geschrumpfte Duster. Smart und mit Ecken und Kanten. Wertvoll für alles, was das Leben bringt.
Grönlandblitze nutzen 35 starke Höllenmaschinen im Fegefeuer und machen super starkes Lichtbusiness.
Lora München, das freie Radio, auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Die Johanna von der Villa Stock, die sagt uns jetzt was zur Schnipselpoesie. Wo sind denn die Ursprünge der Schnipselpoesie?
Also wir haben die Hertha Müller als Inspiration hergenommen, weil sie hat ganz tolle Schnipselgedichte angefertigt mit einzelnen Worten, die dann zu kleinen Welten zusammengestellt werden mit kleinen Illustrationen mit dazu. Und jetzt die Poesieboten, die meisten sind, glaube ich, sogar im Verein, die haben hier jetzt alle mit Zeitschriften rumgeschnipselt, Wörter ausgeschnitten und das auf bunte oder auf weißes Papier geklebt. Und das kleben wir jetzt dann gleich auf die Litfaßsäule draußen und weihen die Gedichte ein.
Und die Schnipselpoesie entspringt ja dem Dadaismus, ist das richtig?
Auch, ja, da gibt es auch ganz tolle Gedichte, da kann man auch noch ein bisschen in der Bibliothek wahrscheinlich auch nachblättern. Ich habe jetzt mehr die Hertha Müller genommen und ich habe auch ein bisschen was gesagt, die Ethel Adnan, die war gerade im Lembachhaus zu sehen, die war, ist auch Malerin oder war Malerin und Poetin und hat auch ganz tolle kurze Texte geschrieben und sie wurde in einem Interview gefragt, warum, glauben Sie, brauchen wir Poesie? Und sie hat darauf geantwortet, wir brauchen Klarheit, müssen Ordnung schaffen, Unwesentliches loswerden, um den Kopf frei zu bekommen, damit ein Bild diesen Raum einnehmen kann. Das ist für mich Poesie. Die Aufmerksamkeit macht sich frei, kommt zur Ruhe. Und dann hat sie noch im letzten Satz gesagt, in diesem Chaos und Geschnatter brauchen wir Poesie. Und das haben wir jetzt ein bisschen gemacht. Wir haben auch geschnattert während dem Workshop.
Ja, sehr schön. Schnipselpoesie ist am weitesten Sinn immer eine Collage, die auch sehr irrational sein kann oder auch rational formuliert.
Ja, ich vergleiche es auch fast wie ein Haiku. Es kann kurz, knapp, bündig, aber es kann wie eine neue Welt aufmachen. Es kann ein einziges Thema bearbeiten, was man vielleicht gerade im Kopf hat. Und so sind wir zusammengekommen und haben heute eine Stunde lang geschnipselt und kollagiert. Ja,
ich denke auch, dass Leute, die noch nie ein Gedicht geschrieben haben, sich vielleicht auch mit dieser Methode leichter tun, was zusammenzuschnipseln, oder?
Viel leichter. Ich glaube, wenn man so die Magazine und die Zeitungen durchliest und einen springt einem ein Wort an, dann fängt das schon im Kopf an zu rattern, denkt sich, ah, das nächste Wort hinterher. Und da sind jetzt ganz tolle Ergebnisse entstanden. Die schauen wir uns gleich mal an.
Ja, ich habe mir schon oft Leute gehört, da habe ich gesagt, ja, schreiben Sie doch mal ein Gedicht auf. Und dann haben die gesagt, nee, ich kann nicht dichten und es wäre ja ganz niedriges Niveau und so.
Ich glaube, Poesie kann jeder. Mhm. Also es kommt vom Herzen, es ist das, was einem gerade beschäftigt und oft geht eine nächste Türe auf und dann kommt es zum nächsten Gedicht. Also ich finde, es ist ein Öffner und es muss nicht ein ganzer Roman sein, sondern es ist einfach wie ein Satz, der einen vielleicht auch nur einen Tag begleitet, den man selber zusammengestellt hat.
Ich denke, auch mit der Poesie ist es so ein bisschen wie mit moderner Kunst. Kunst kann man jetzt nicht per se als gut oder schlecht einstufen, sondern es ist einfach kreativ und fantasievoll.
Ja, ich glaube, Kunst hat, deckt ganz viele Bereiche ab, ob das Singen, Tanzen, Schnipseln mit Wörtern, Malen, Farbe, also der Ausdruck, was kommt aus einem raus und was braucht der einzelne Mensch. Der eine tanzt lieber, drückt sich so gerne aus, der andere schnipselt und macht Poesie daraus.
Bühne frei für die Poesieboten.
Weiter geht's mit unserem Teddybären Kuschelmax und Lyrik. Unser Ismaninger Poetin Brigitte Obermeier, die immer so anheimelnde Weihnachtsgeschichten und Gedichte schreibt.
Adventskalender? Meinen Kalender dieses Jahr habe ich bestückt mit Zeichnungen im iPad voller Glück. Darum sieh im Fenster nach, was geschah. Tagtäglich ist ein neues Bildchen da. Das erste Türchen brachte uns das Verstehen. Das Adventsbuch könnt ihr einsehen. Beim zweiten Fenster kam dazu die Fantasie mit Lagerfeuer, voll Ruhe, Rast und die Kategorie. Das dritte Türchen füllt den Stall bereits. Das Schaf zeigt uns die Gemütlichkeit. Im vierten Türchen die Familie ist bereit, die uns beschützt voller Geborgenheit. Das fünfte Türchen spendet uns Lebenssaft. Wasser gibt's uns Leben und die nötige Kraft. Das sechste Fenster zeigt uns den Nikolaus. Voller Zuversicht kommt er in unser Haus. Das siebte Fenster zeigt uns den Tannenbaum. Er schenkt uns Humor und den Weihnachtstraum. Das achte Türchen füllt uns den Adventsteller. Voller Hoffnung ist unser Vorratskeller. Am neunten Türchen zeigt uns das flackernde Kerzenschein, spendet uns Heiligkeit und Trost mit Lichterschein. Das zehnte Fenster mit Misteln über der Türe bringt uns Liebe für Mensch und Tiere. Das elfte Fenster ist der Engel der Neugier, er regt uns zum Nachdenken an daher. Das zwölfte Türchen mit der Laterne in dunkler Nacht zeigt uns die Wachsamkeit nicht nur bei Tag. Und läutet am 13. Fenster die Glocke hell, voll Euphorie und Freude ist sie zur Stelle. Und das 14. Türchen unter der Palme träumen, die Ruhe genießen, die Erholung nicht versäumen. Im 15. Türchen sind die drei Könige aus dem Morgenland, bringen Geschenke und den Frieden. Das ist uns doch bekannt. Und im 16. Fenster, der Hirte hält Wache, ist nicht allein. Die Menschlichkeit soll immer bei uns sein, uns nie verlässt. Das 17. Türchen zeigt uns Nächstenliebe und Freundschaft, das Rentier und St. Nikolaus voller Tatendrang. Und das 18. Fenster, man sieht den Komet oben am Himmel, lasst uns die Gedanken voll Mut erklingen. Am 19. Türchen ist der Engel der Verkündigung. Er bringt uns den Glauben und die Erfüllung. Am 20. Fenster der Esel ruft voller Humor. Ia, seht mal her, ich komme im Adventskalender vor. Im 21. Fenster der Ochse steht voller Stärke. Wir brauchen Optimismus für unsere Werke. Und das 22. Fenster ist Josef, das Familienoberhaupt, strahlt das Zentrum aus, weil er an uns glaubt. Maria hinter dem 23. Türchen schenkt uns auf Erden die Liebe, die Hoffnung und das Werden. Und im 24. Fenster die Krippe mit dem Jesuskind wir sehen. Voller Glanz und Ruhe bringt es uns den Segen. Nun, das ist im Advent. Mein Adventskalender versteckt hinter jedem Türchen ein Lebensspender. Gemalt für euch ohne Reichtum und Geld, voller Liebe ein wichtiger Bestandteil dieser Welt. Kerzendocht. Ich bin viel zu kurz, ohne Arbeit, ohne Nutz, sprach der Baumwollfaden, mit Tränen beladen. Beim Schiffstau, sprach er vor, meine Dürrnheit reicht das Flor, fürs Knöpfen bist du viel zu fade. So verschwand er in der Schublade. In der hintersten Eck, ganz still, lag ein Stück Wachs noch drin. Es sprach dem Baumvollfaden an, bei mir bist du genau richtig dran. Das Wachs machte sich breit, der Kerzendocht war dazu bereit. Es erstand daraus ein Teelicht, klein, zierlich, ein Kerzenwicht. Stolz kam das Zöntholz dazu, zündete die Kerze an im Nu, die Dunkelheit durchdrang den Kerzenschein. Es gibt doch einen Sinn für das Dasein. Im schwachen Lichterglanz und Kerzenschein kam der Nikolaus gerne herein. Dann wurde an jedem ein Gedicht verteilt. Einige Nachzügler kamen herangeeilt. Musik mit Schwung einer Sängerin erklang für uns Frauen und jeden anwesenden Mann. Jetzt kam der zweite Teil dran. Man sah das Geschenkte sich genauer an. Weihnachtsgefühle wurden vorgelesen, zeitliche Wünsche das Hauptthema gewesen, von Poesieengel, der uns sagt, schreib es auf. Die Vorlesestunde nahm ihren Lauf. Ein Dank an alle, die in gemütlicher Runde die Gedanken weitergegeben haben. Zur Stunde, ja, so eine Dichtelparty hat enorm gewirkt, in manchen Zeilen sich Geheimnisvolles verbirgt. Kinder fragen Engel. Wenn der Engel dort oben singt, warum höre ich das alleine, wie das klingt? Oh ja, sagt das Kind, den will ich sehen, ob sie die magische Macht verstehen. Kinder fragen voller Hoffnung und ohne Ironie, es singt der Engel mit himmlischer Fantasie. Warum höre ich als Kind das so leise? Bei Kerzenschein klingt die zarte Weise. Engel singen, das könnte ich schwören, doch nur manche Ohren können es hören. Glaube und Liebe, das ist ihr Gesang, im Herzen zu spüren ein Leben lang. Wenn Kinder fragen mit Augen so klar, warum hören sie den Engel so wunderbar? Der Engel singt leise mit zarter Stimme, das Lied erreicht das Herz in der Stille. Kinder hören mit einer Reinheit im Herzen den Klang des Engels frei von Schmerzen. Warum hören wir, was andere nicht vernehmen? Es ist das kindliche Herz, das trägt das Sehnen. Engel singen von Herzen Licht und Liebe, auch das Kinderherz braucht den Frieden. Engel flüstern Geschichten von Güte und Mut und zeigen den Kindern, dass vieles gut tut. Die Augen schließen, lauschen der Stille, können wir es mit Engelsmelodien füllen? Denn in Herzen tief verborgen und rein lebt der Klang der Engel so zart und fein. Lass der Kinder die innere Stimme bewahren, bei den Kinderherzen durch alle Jahre. Der Engelsgesang so zart und rein, wird immer in den Kinderherzen sein. Es war einmal ein Teddybär. Als er auf die Welt kam, erinnerte sich der Teddybär, war er ein nagelneuer Teddybär und bekam den Namen Kuschelmax. Der junge Maxl hatte ihn unter dem Christbaum gefunden und mit ihm gekuschelt. Maxl war 4 Jahre jung und freute sich über den kuscheligen Bären. Wenn er ihn auf den Kopf stellte, fing Kuschelmax an zu brummen. Und jedes Mal musste Maxl herzhaft lachen. 1 Jahr war vergangen. Der Teddybär Kuschelmax war stark abgenutzt. Sein Fell war nicht mehr so flauschig wie früher. Seine rechte Pfote hatte ein Loch, aus dem das Stroh hervorschaute. Ein Glasauge war locker und baumelte an einem dünnen Faden. Der gestickte Mund fehlte zur Hälfte. Oh ja, der Kuschelmax-Teddybär hatte schon viel erlebt. Maxl hatte ihn ganz lieb, das sagte er immer wieder, während er seinen Teddybär drückte. Im Sommer durfte der Teddybär mit Maxl spazieren gehen. Maxl schleifte ihn über den Boden hinten nach und so bekam Kuschelmax auch seine Ferse ein großes Loch. Oma gab ihm einen alten Socken, der darüber gestülpt wurde. An heißen Tagen gingen sie zum Weiher zum Baden und auch Kuschelmax musste mit. Das tat ihm jedoch nicht gut, denn man konnte ihn nicht richtig abtrocknen. Oma nahm den Kuschelmax mit in den Heizungskeller und hängte ihn mit 2 Wäscheklammern an den Ohren auf. Der Teddybär Kuschelmax schrie, als ob er am Spieß hing, aber niemand hörte ihn. Denn die Eisentüre wurde aus Feuerschutzgründen geschlossen. 8 Tage lang hing der arme Teddybär nun an der Wäscheleine. Schließlich erlöste Oma ihn und sagte, er sei wieder gesund. Das Wasser in seinem Bauch sei weg. Maxl freute sich und nahm Kuschelmax in den Arm, doch der Teddybär war nun ruppig und sein Fell gar nicht mehr weich. Enttäuscht warf Maxl den Teddybär in die Ecke und rief, ich will dich nicht mehr lieb haben. Du bist ein harter Teddybär, so hart wie das Holzbrett in meinem Bett. Am nächsten Tag machte Oma das Bett und wechselte die Bettwäsche. Überrascht stellte sie fest, dass Kuschelmax nicht, wie gewohnt, auf dem Kopfkissen lag. Oma schaute sich im Zimmer um und entdeckte ihn in der hintersten Ecke, wo ein Spielzeugauto auf ihm lag. Sein Kopf hing schräg herunter. Oma nahm den Teddybär und merkte sofort, dass sein Fell nicht mehr kuschelweich war. Sie brachte ihn in die Puppenklinik, wo er ein neues Fell bekam und die Löcher wurden gefickt. Auch der Socken wurde ihm ausgezogen. Lange Zeit war der Teddybär Kuschelmax verschwunden. Maxl hatte ihn vermisst und wollte ihn aus der dunklen Ecke holen. Doch er war nicht mehr da. Maxl ging zu Oma und erzählte ihr, dass Kuschelmax verschwunden sei. Weinend sagte er, ich weiß, er war hart, aber er ist auch mein Teddybär und ich habe ihn ganz doll lieb. Oma beruhigte ihn und erklärte, dass Kuschelmax in der Klinik sei, um wieder gesund zu werden. Der Herbst kam und der Teddybär war noch immer im Krankenhaus. Maxl meinte, der Teddybär müsse schwer krank sein und dass er Geduld haben müsse. Die Adventszeit begann und Oma erzählte vom Nikolaus, vom Christkind und dem fleißigen Engel in der Himmelswerkstatt. Dein Teddy ist jetzt auch in der Himmelswerkstatt und muss sich erholen, sagte sie. Der heilige Abend war ein besonderer Tag. Das wusste Maxl von seiner Oma. Sie erzählte ihm von Maria und Josef, dem Jesuskind von der Himmelswerkstatt und den vielen fleißigen Helfern. Oma, sagte Maxl, ich muss einen Wunschzettel schreiben. Maxl konnte nicht schreiben, aber er konnte malen. Also malte er seinen Teddybär Kuschelmax auf ein großes Blatt Papier. Oma sagte, der Brief liegt jetzt beim Christkind und am heiligen Abend werden wir sehen, ob dein Wunsch in Erfüllung geht. Du musst allerdings ganz brav sein. Maxl, immer ein lustiger, munterer Junge, versicherte in ruhigen Momenten, ja, ich bin brav. Der heilige Abend rückte näher und unter dem Christbaum saß der Teddybär Kuschelmax. Er war wieder gesund, sein Fell war kuschelig weich, seine Pfoten, seine Augen waren heil und sogar sein Mund war wieder da. Maxl nahm Kuschelmax in den Arm und sagte, danke, Christkind, ich habe meinen Teddybär Kuschelmax ganz doll lieb.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie bzw. ihr habt die Sendung der Poesieboten eingeschaltet. Internet www.poesiebriefkasten.de. Lyrik, Poesie und ab und zu auch etwas Prosa gibt es alle 3 Monate, jeden zweiten Freitag um 17 Uhr auf LoRa München 92,4. Pascal Hilgendorf, der auch auf Facebook ist, hat schon viele Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt. Dieses große Quantum an Lebenserfahrung spiegelt sich auch in seinen Gedichten und Aphorismen.
Ein wahres Weihnachtsgedicht. Frohe Weihnachten. Die letzten Stunden sind wohl mehr Stress, aber dann mit der Feierlichkeit überwunden. Doch für Obdachlose sind es einsame Überstunden. Für sie ist es wohl wirklich eine stille Nacht. Einsam wird an die Familie gedacht. Sich wieder mal am Fragen, warum habe ich aus meinem Leben nichts gemacht? Wieso habe ich euch und mich wegen den Drogen belogen? Der Selbstvorwurf kaum zu ertragen. Doch wie es dazu kam, weil man sich nicht immer benahm, dem Wohnungsmangel nicht entkam. Eine Krankheit hat mich sehr getroffen, das Leid mit Alkohol weggesoffen. Nun bin ich diese Nacht allein, frag mich, wie kann das sein? Bin jung und doch kein schlechter Mensch, sitze allein auf der Bank, das macht mich ganz krank. Es ist ein wahres Gedicht, eine von mir vor Jahren erlebte Geschicht. Viele bin ich am Kennen, für alle in derselben Situation soll ein kleines Lichtlein brennen. Frohe Weihnachten, seid nicht die Geschenke, sondern euch am Achten. Leben wir in einer Zeit, in der uns selten etwas zusammenführt, immer weniger etwas unser Herz berührt? War es schon immer so? Ich weiß noch, als Kind war ich immer froh. Nichts war uns am Trennen und in der kalten Jahreszeit ließen unsere Eltern die Kerzen brennen. Es war romantisch und geheimnisvoll. Wir nannten diese Zeit Weihnachten. Heute ist es uns allen klar, dass unsere Eltern diesen Zauber brachten. Führt diesen Zauber weiter, weil das Christkind Kinderherzen berührt und die strahlenden Augen jedes Kindes auch unsere Erwachsenen berührt. Der stillste Moment, wenn der Adventskranz zu Tische bittet, dann ist es der stillste Moment. Es ist der Moment, in dem das Feuer die Kerze entfacht. Insgeheim hoffen wir alle auf ein Wunder. Als Kind sieht man das verträumt. Als Erwachsener sieht man die Realität. Wir Erwachsenen müssen die Kinder zum Träumen bringen, damit Weihnachten weiterwirken kann. Ich wünsche euch einen schönen Abend, frohe Weihnachtszeit und alles Gute, euer Pascal Hilgendorf.
frei für die Poesieboten.
Nun folgt ein Ausschnitt aus einem Veranstaltungsevent im August 24, bei dem der dieses Jahr verstorbene Lyriker Hans Karl Fischer die letzte Ehre erwiesen wurde. Die Veranstaltung fand im Münchner Literaturbüro in der Milchstraße 4 in München-Haidhausen statt.
Dann freuen wir uns, dass wir euch heute hier begrüßen dürfen zu einem, ich sage jetzt ganz bewusst nicht traurig, sondern einem würdigen Anlass. Denn Hans Karl war auch einer der Initiatoren des Lyrischen August. Und aus diesem Grund widmen wir ihm heute diesen Abend und haben uns dazu einige Weggefährten und Autorinnen und Autoren eingeladen, die ihn mit seinen Gedichten, aber auch mit eigenen Gedichten würdigen sollen.
Hans Karl war, was man auch sagen muss, er war immer ein Vorbild auch für die Autorinnen und Autoren, die hier gelesen haben. Er war übrigens auch nicht immer einfach, also nicht nur große Huldigung. Wenn man Konflikte gehabt hat, dann waren die Konflikte relativ schnell aus der Welt geschafft. So von heute auf morgen war es dann auch wieder weg.
Was macht eigentlich jemanden über die ganze Zeit mit Scherenschnitten und dergleichen? Ja. Also das war schon interessant, auch ein bisschen reinzuforschen, weil ich den Hans Karl eigentlich eher als oft ein bisschen introvertiert hier kennengelernt habe, als jemand, wo man nicht sofort gesehen hat, was er eigentlich macht, was er kann, was er will, sondern immer ein bisschen zurückhaltend war und geschaut hat, was passiert, was machen die Leute und dann so seine Stellungnahme dazu gegeben hat.
Das ist jetzt ein Bildschirm von Radio Lora,
oder? Ja. Liebeserklärung. Darf ich dieses Haar in Ihre Spargelcremesuppe legen? Wohl erzogen ist es, lotet den Tellerboden aus, aalt sich, kaum dass Sie ihn eingetaucht haben, schon wieder auf Ihrem Löffel. Warum schauen Sie so ängstlich? Es hat keine Schuppen, ist Ihnen nichts weg, weil es, nein, sicher nicht, an Haarfraß leidet. Es verfettet höchstens an Suppenschleim. Wenn Sie es geräuchert wünschen, würde ich mit einem Feuerzeug nachhelfen. Später wird mein schweißversalzenes Haar auf den Tellerrand klettern. Es wird hoffentlich von Ihnen als Zahnseide gedehnt. Das war die Liebeserklärung. Ein Gedicht von Hans Karl Fischer, einem Freund und Kollegen, der in der Nacht vom 5. auf den 6. März völlig überraschend verstorben ist, krankheitsbedingt. 66 Jahre alt. Ein paar Tage vorher sind wir uns noch begegnet bei einer Lesung. Er hat mir das Gedicht mal als Holzstiele geschenkt. Das ist so ein kleines Holzklötzchen, das man hinstellen kann, und da hat er dann so das Papier drumherum geklebt mit dem Gedicht drauf. Es gibt von Hans Karl Fischer einen Gedichtband namens Diebstahl und nach meinem Kenntnisstand nur diesen einen. Der ist 2002 bei Literarium im Utz Verlag erschienen. Hier noch zwei alte Texte, die bereits Mitte der 1990er Jahre in Torso veröffentlicht wurden, der Münchner Literaturzeitschrift, die ihr Erscheinen nun leider eingestellt hat. Hans Karl und ich haben uns Ende der 1990er einmal intensiv über diese beiden Texte unterhalten. Hier also nun ein Auszug aus dem Titelgedicht Diebstahl des gleichnamigen Gedichtbandes. Das blaue Kleid der Tochter des Landrats. Die zitternden Finger der Ästen strecken wir Silbergeld hin, samtig blinkende Münzen. Als Angelhaken sollen sie heben, das blaue Kleid der Tochter des Landrats. Der kantige Riesenfrosch, der da knotzt, das Kraftwerk, wird's mit der Mückenlupe auf deinem Grund finden, das blaue Kleid der Tochter des Landrats. Geduldig waren wir schon wie die Hochspannungsmasten, die eisernen Jungen, die die Schnüre aufwickeln. Donau, gib's her, das blaue Kleid der Tochter des Landrats. Der Kirch und der Siloturm vom Dorf drüben, die haben's. Sich über die Saalweiden beugend, gesehen, Du nahmst das blaue Kleid der Tochter des Landrats. Es liegt nicht versteckt hinter den blühenden Ziegeln des Holunderbuschkirchleins. Durchnässt worden ist das blaue Kleid der Tochter des Landrats. Die toten Augen der Ruine flimmerten auf am Hügel, als du Raubritterin nahmst. Fast ist der Mond ihr entzog das blaue Kleid der Tochter des Landrats. Die Satteldächer des Hofs, der abschließt, droben den Hügel, spitzten die Ohren, als deine Welle ihr's wegschleckte, das blaue Kleid der Tochter des Landrats. Auf der Bahre eines Kanals wirst du bald weggetragen, wenn du nicht sofort die Schande herausrückst, der Tochter des Landrats, blaues Kleid. Das Langgedicht ist eine Anrufung und Beschimpfung der Donau, die das blaue Kleid der Tochter des Landrats gestohlen hat, also ein Donaulied. Und anschließend noch ein kürzeres Gedicht über einen Schmetterling. Der Schmetterling schlägt dies fliegende Plektron, die Saiten der Luftgitarre. Nicht zirren die Hochspannungsdrähte, nicht schwirren die Nerven. Es bläst die dünnen Rohre der Westwind. Der klimpert Küsten herbei, abzurunden das axtzerhauene Europa. Das Land schwimmt heran, wie der Schmetterling fortfliegt. Es stößt nicht auf hiebfeste Schienbeine, nicht auf die Pfahlbauten darüber, nicht greift es hoch bis zur Speicherstirn. Doch tönt ein hohler Schildkrötenpanzer, wächst frisches Maulwurfsgebirge. Danach schwindet der Falter, der sich abends verschluckt an der Sonne Nachtkästchenknauf.
Kreiswechsel. Mensch Hans Karl, seit dem 26. Juli 1994 kennen wir uns. Am sommerlichen Abend jenes Dienstags wagte ich einen Wechsel aus politischen in literarische Kreise. Der Fremdheitszaun zwischen euch und mir wurde rasch verkleinert, schließlich abgebaut. Meinen Texten fehlte so richtige poetische Erfahrung. Ihr habt sie geduldig angehört, mich danach meist wohlwollend beraten. Allmählich bekam ich das Gespür für andere Texte, lernte den Umgang mit, das Verteilen von Kritik. So begann eine literarisch fruchtbare Zeit, die bis heute andauert, wobei Politik auch immer wieder poetisch verarbeitet wird. Du, Hans Karl, warst fast immer dabei. Dass der vorherige Satz 6 statt 5 Worte hat, liegt an einer Funkstille, die zwischen uns trat. Sie war kein Nachhall eines Streits, aber in ihr hat jeder eben kräftig sein Ding gemacht. Dann hast du mich zu deiner Mundartlesereihe nach Rammersdorf eingeladen. Erst war ich Zuhörer, bald mehrmals Mitwirkender. Und jede dieser Veranstaltungen, erst recht später deine Gründung unserer kleinen gemischten Literaturgruppe, hat mir über eines immer mehr Gewissheit gebracht. Unsere Herkünfte, Lebensläufe sind sehr unterschiedlich. Dennoch haben wir sehr viele, wahrscheinlich immer noch unentdeckte Gemeinsamkeiten. Womöglich ist eine der Wunsch gewesen, dass wir uns im Niemandsland Traum treffen. Denn knapp 6 Stunden, nachdem ich von deinem Grenzübertritt erfahren hatte, warst du in meiner Wohnung und nach dem Händedruck zum Abschied nicht mehr zu hören. Ich ging ins Treppenhaus, fragte, was mit dir los sei. Du sagtest in deiner niederbayerischen, ruhigen Redeart: Los, Mehling. Hans Karl, du hast die Seite gewechselt, wirst aber, wie es ja wohl schon lange geschieht, weiterhin mit Denken und Schreiben. Ein Raum, das Freie, wird sich stets von deiner tiefen, dunklen, keineswegs bedrohlich, gar drohend klingenden Stimme erfüllen lassen.
Das erste heißt Nachtlied und das habe ich sehr, sehr gern, weil es so zwei Ebenen auf wunderbar poetische Weise verbindet. Nachtlied. Wenn ich damals aufwachte in der Nacht, spürte ich, wie die feuchte, flüssige Luft sich erneut den drei Flüssen entwand, die nicht aufhören konnten, ineinander zu münden. Die Luft hatte bereits unsere Tapeten gegessen, Löschpapier, unsere Wäsche, Moder, nun machte sie sich über uns her. Vergeblich versuchten meine Augen, sich in einer Sternritze festzuhalten oder in einem wandernden Flugzeugloch im Himmelsteppich. Der Nebelvorhang vom Fenster hielt mich im Bett. Ich vernahm nur die Lastwagen, die aus dem Osten Obst herbeikarrten, den Kauz vom Friedhof und deinen Atem. Während ich nachdenken wollte über uns, verwoben sich meine wachen Atemzüge mit deinen Schlafenden. Die Luft griff nach uns, weil wir uns so tief hineingesteigert hatten ineinander. So bedenkenlos wie du und ich ein freies Leben hatten essen wollen, aß die Luft jetzt unsere Spatzenlungen. Am Morgen verließ sie uns, haltlos als gekränkte Heuchler. Freund, wie viel Ziegel willst du noch auftürmen vor mir? In mein Ohr legtest du deine Pläne, gefasst in eine Hörperle ab. Aus meiner Stirn ragt ja schon dein babylonischer Bau und ich trage ihn wie ein Einhorn. Das Fundament besteht aus meinem Schweigen dazu, dass du zu allem deine höchstpersönliche Meinung hast. Sind wir nicht Gründer von zwei pittoresken Städten? Ich, bei dem alles zusammenkam, damit kein Hochstapler entstand. Du, der Berufsauftürmer. Ich, der seinem Tun Bunker ausgräbt, du, dem sich die Lippen wie der Gummi einer Steinschleuder spannen? Ich hoffe, dass sich deine Pläne nicht am Himmel verhaspeln, dass deine Ziegel nicht zurückprasseln auf meine Stadt, bevor du deinen Bau beendet hast. Freund, ich will mit dir durchs Feuer gehen, durch Meere schwimmen, mit deinem Stadtbuckel auf der Stirn die Alpen besteigen. Ich will dein Grab nicht werden. Am Anfang des Gedichts, Langgedichts, steht ein Zitat von Ingeborg Bachmann. Der Tod ist 30 Tabletten bitter, einen Schlaf lang, bis er dem Schlaf die Sorge abnimmt um mich. 30 Tabletten bitter wäre mein Sterben, du lässt am langen Arm mich verhungern. 30 Tabletten bitter wäre der Tod, zu bitter die Hinterlassenschaft, die in die Seele gebrannte Schuld, die unauslöschliche. Wir sind uns die Nächsten nicht, die Fernsten sind wir uns. Ich habe keine Haut. Du gibst keinen Balsam auf meine blutende Brust. Siehst meine Tiefe nicht, in der ich ertrinke, weil ich ertränken muss, was steigt und stürzt in mir. Ins Fleisch gebohrt ist die Sehnsucht mir. Ich möchte eintauchen in dich. Du bleibst am Ufer und wünschst mir Glück. 30 Tabletten lege ich in deine Hände, du, der Brände löschen kann. 30 Tage noch und ich sammle mich ein. Der Tsunami in mir legt sich zu dir. Du innigst Gesuchter, du bist mein Gefäß, meine Erde, der Regen mir. Du fühlst dich vom Bann meiner Liebe übermannt, in einem weiten Kreis, kaum mich zu berühren, ziehst du deine sichere Bahn gegen meinen Wahn. Da wirfst du einen Giftpfeil nach mir, tief in meinen Leib. Ich brauche deine Entschuldigung, du mein Verzeihen. Eingeschrieben habe ich mich in dich. Du bist verstockt. Sollte ich mir auf die Fahne schreiben, ich flattere nicht mehr um dich als meinen Mast. Und doch halte ich an dir fest. Ich kann mich verlieren an jedem Tag, an jedem Ort. Ich gehe einwärts, hoffe auf Hoffnung. Wer das Leben zutiefst liebt, verliebt sich in den Tod. 30 Tabletten lege ich fort. Möge ich stets sagen, willkommen Tod, aber nicht jetzt, jetzt nicht.
Lora München, das freie Radio auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Und nun noch ein Veranstaltungshinweis. Am Samstag, den 14.12. und am 21.12.24 findet im Spex in der Tegernseer Landstraße 155, Ecke Spexstraße, unserer kleiner, aber feiner Mini-Weihnachtsmarkt statt. Kommt doch auf einen Kaffee oder einen Teeplausch vorbei.
Frei für die Poesieboten.
Das war die Radiosendung der Poesieboten auf Lora München 92,4 vom 13.12.24. Unter anderem wurde der dieses Jahr verstorbene bayerische Lyriker Hans Karl Fischer verabschiedet. Alles über neue Projekte und Veranstaltungen findet sich auf unserer Poesieboten-Webseite unter poesiebriefkasten.de. Unter anderem wird unser Gedichtearchiv im März 25 vom Spix in das Kulturzentrum am Giesinger Bahnhof umziehen. Jede bzw. jeder von euch ist sehr herzlich eingeladen, Lyrik und Gedichte an den feuerroten Poesiebriefkasten in der Wirtstraße 17 in München zu schicken. Auf meiner Webseite chrisurey.com gibt es ebenfalls Lyrik, Prosa, Frauenrechtlerisches und Freidenkerisches. Mitarbeit in unserem Sender Lora München ist jederzeit willkommen. Bitte schaut für weitere Infos auf unsere Webseite lora924.de oder kommt doch gleich persönlich auf eine Studioführung oder einen Kaffee vorbei. Am Mikrofon verabschiedet sich bis zum nächsten Mal am 14. März 2025 eure Radiofee Chrisurey.